fängen wir an, über den Gott der Bibel zu sprechen. Und wir hielten fest, Gott ist ein Herrscher. Er ist ein Herr Himmels und der Erde. Heute Abend wollen wir betonen, dass Jesus Christus diese Herrschaft teilt. Im Besonderen wollen wir dieser Herrschaft nachgehen von Anfang der Weltgeschichte bis zum Ende. Das wird nicht so lange dauern, aber wir wollen vom Hebräerbrief wieder versuchen, einen Überblick in diesem Bereich zu geben. Das heißt, die Stellen uns ansehen, die zu diesen Aussagen etwas sprechen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, teilt die Weltherrschaft mit seinem Vater. Das steht an zwei Stellen besonders so geschrieben. In Kapitel 2, Vers 3 wird Jesus der Herr genannt. Wir haben den Begriff Herr, die Bezeichnung Herr, an einer Anzahl von Stellen im Hebräerbrief für Gott. Aber man müsste jetzt kontrollieren, anhand des Alten Testamentes, denn es handelt sich um meistens wohl Zitate. Und dann müsste man kontrollieren, welcher Name Gottes im Alten Testament im zitierten Text stünde. Wenn dort Yahweh steht, dann ist Herr eine jüdische Übersetzung. Das heißt, der Name Yahweh wurde umgesprochen, umgenannt, so dass heute ein frommer Jude diesen Namen nicht mehr liest oder ausspricht. Das letzte Mal, wo man diesen Namen in Israel hörte, dürfte wohl 69 nach Christus gewesen sein, als der Tempel noch stand. Im nächsten Jahr, vor dem Versöhnungsfest, vor dem Tag der Versöhnung, wurde der Tempel abgebrannt. Denn in dieser Zeit hört man diesen Namen nur einmal im Jahr vom Hohenpriester ausgerufen, am Tag der Versöhnung. Im Alten Testament finden wir ihn sehr viel und wir bekommen durchaus den Eindruck, dass er auch so gelesen wurde. Nur weiß man heute nicht mehr, wie er ausgesprochen wurde. Aber gelesen wurde er und gesprochen oder genannt wurde er bestimmt. Aber mit der Zeit hat Israel dermaßen Ehrfurcht bekommen vor besonders diesem Namen, dass es aufhörte, diesen Namen auszusprechen, aus Ehrfurcht. Gott war in diesem Namen für sie so weit weg, so groß, dass man nicht wagte, diesen Namen auszusprechen. Ich habe selbst einmal auf einer Studentenfreizeit mit einer jüdischen Studentin gesprochen über biblische Themen und mir fiel auf, sie war selbst reformiert, das heißt liberal jüdisch. Aber dennoch hat sie, soviel ich weiß, nie den Namen Jahwe über die Lippen gebracht. War interessant. Auch sie teilte, obwohl sie nicht orthodox war, diese Ehrfurcht, war es wohl nicht gewohnt. Man weiß auch nicht, wie er ausgesprochen wurde. Yahweh ist eine Vermutung. Jehova ist es ganz bestimmt nicht. Jehova ist eine Mischung von den Vokalen von Adonai, was Herr bedeutet, und Yahweh, eine Mischung von diesen beiden. Denn man dachte, diese Vokale, die dort inzwischen eingezeichnet worden sind, wären die Vokale dieser vier Konsonanten, die für Yahweh stehen. Aber inzwischen hat man herausbekommen, dass das nur ein Hinweis darauf ist, dass wenn man diesen vier Buchstaben antrifft, dass man dann nicht Yahweh zu lesen hat, sondern Adonai bzw. Adoni, und das heißt Herr. Und als dann die griechisch sprechenden Juden das Alte Testament übersetzten, dann haben sie auch Herr geschrieben, Kyrios, so im Griechischen. Und wenn dann das Neue Testament mit der Zeit entsteht und dann aus dem Alten Testament zitiert, dann schreibt man auch Kyrios. Und so übersetzt man natürlich vom Griechischen ins Deutsche Herr. Und so kommt es, dass der Name Jahwe im Neuen Testament gar nicht vorkommt. So müssen wir also kontrollieren, um welchen Namen handelt es sich. Handelt es sich um Jahwe oder um Herr? Für uns macht es schon einen Unterschied, was die Bedeutung betrifft. Was die Person betrifft, nicht. Nun haben wir eine Stelle in Kapitel 2, Vers 3, wo von Jesus gesprochen wird, ohne Zitat. Da spricht der Hebräerschreiber selbst über Jesus und nennt ihn Herr. Das ist bezeichnend. Das heißt, er gibt Jesus den Namen Gottes. Herr ist natürlich eine Bezeichnung, die auch Menschen bekommen, auch unter den Hebräern oder Israeliten. Aber für einen frommen Israeliten, der die Schrift liest, ist Herr, wenn es so alleine steht, doch normalerweise der Name Gottes. Und das will heißen, dass in Kapitel 2, Vers 3 der Hebräerschreiber höchstwahrscheinlich Jesus hier als eine Gottesperson bezeichnen will, identifizieren will. Und das teilt uns mit, dass er Jesus in der Tat als den Herrn der Welt, den Schöpferherrn, verstehen will. Zumal er ja große Umstände machte in Kapitel 1, sich sehr bemühte, um die Gottheit Jesu herauszustellen. Wenn er dann anschließend von dieser Person sagt, er sei Herr, unser Herr, dann weiß der Leser, es handelt sich hier um Jesus als Gott. Und das sagt uns, dass Jesus die Herrschaft Gottes in dieser Welt teilt. Wir haben eine zweite Stelle. In Kapitel 7, in den ersten drei Versen, wird uns eine Persönlichkeit vorgestellt aus 1. Mose 14. Eine Person, die zweierlei in einem war, König und Priester. Wir wissen nur von dieser Stelle von ihm. In den Psalmen wird er noch einmal erwähnt und dann hier im Neuen Testament in Kapitel 5 und 6 und 7. Aber diese Stellen beziehen sich alle auf 1. Mose 14, auf die Geschichte der Begegnung Melchisedeks mit Abraham. Melchisedek wird als König geschildert. Er ist auch Priester, aber was wir jetzt betonen wollen, ist, dass er ein König ist. Und dann heißt es am Ende von Vers 3, er wird dem Sohne Gottes ähnlich gemacht. Das heißt, der Heilige Geist, der den betreffenden Schreiber im Alten Testament leitete, als er dieses schrieb als Geschichte. Wir wissen nicht genau, wer es war. Mose hat diese Dokumente später überreicht bekommen und hat sie redigiert. Und so sind die fünf Bücher Mose, das heißt, 1. Mose als ein Buch Moses, ist dort dann entstanden. Aber Mose hat nicht alles direkt aus dem Munde Gottes bekommen. Er hat überlieferte Schriften bekommen und hat diese dann zum Teil wohl neu fassen müssen, weil die Sprache wahrscheinlich sich geändert hatte. Einige Namen mussten erklärt werden, das merkt man. Und hier haben wir die Geschichte. Und wer immer dort geschrieben hat, zum ersten Mal, der hat unter der Leitung des Geistes geschrieben und sehr, sehr wenig übermittelt an Informationen über diese Person. Und das war absichtlich so, damit er als geschilderte Person ein Bild wäre von dem Messias, Jesus Christus, der später kommen sollte. Und diese Angaben, diese Art und Weise, wie er geschildert wird, wird dann von dem Hebräerschreiber benutzt, um uns Jesus nach diesen Zügen zu schildern. Das zeigt uns, dass der Hebräerschreiber Jesus als einen König versteht. nicht nur als einen Priester. Nicht alle Könige waren im Alten Testament Priester. Natürlich waren auch nicht alle Priester oder Hohepriester Könige. Dieses Phänomen kommt selten vor. Obwohl die hohen Priester in Israel in der Makkabäerzeit sich sehr viel Macht an sich rissen. Aber an und für sich waren sie keine Potentate, das heißt regierende Persönlichkeiten. Sie waren religiöse führende Personen. Aber Jesus ist beides in einem. Er ist der letzte Herr und so Königs Himmel und der Erde und auch gleichzeitig Mittler. Das heißt, Gott stellt seinen eigenen Mittler. Gott selbst vermittelt mit sich selbst. Das ist auch, was Paulus festhält im Galaterbrief. Bei Gott gibt es keinen Mittler zusätzlich zu ihm, zu seiner Person. Er ist nur einer, der hier handelt. Er ist sein eigener Mittler. Herrscher, dem sich jeder beugen muss, wie wir das gestern ausführten. Gleichzeitig aber auch sein eigener Priester, sodass er selbst nicht nur zeigt, wo es lang geht, sondern gnädiglich sich herabneigt und dem Verirrenden hilft, den Weg zurück zu ihm zu finden. Er ist also gleichzeitig streng und gnädig. Gleichzeitig der Strafende, aber gleichzeitig auch der Strafetragende, sodass man begnadigt werden darf. So haben wir in Jesus den Gott, der nicht nur Herrscher ist, er ist es, aber er ist auch Priester. Ein sehr schönes Bild, das uns der Hebräerschreiber gibt. Mit diesen wenigen Informationen gehen wir nun zum nächsten Thema, zur dritten Aussage, die ich gestern Abend ankündigte. Wenn wir von Gott sprechen, vom Gott der Bibel und von seiner Herrschaft, dann wollen wir zuerst, sagten wir, die Tatsache festhalten, dass er ein Herrscher ist, und das war gestern Abend das Thema, darauf, dass Jesus diese Herrschaft mit ihm teilt, das habe ich jetzt kurz versucht zu beantworten, und wir wollen zum dritten kommen, und das soll uns für den Rest des Abends beschäftigen. Die Herrschaft des Sohnes und des Vaters durchzieht die ganze Geschichte, von Anfang bis Ende. Und da möchte ich vier Aussagen machen und dann entsprechend Schriftstellen dazu lesen. Die erste Aussage: Gott herrscht über die ganze Schöpfung, nicht nur über die Menschheit, sondern auch über die engere und weitere Umwelt des Menschen, die ganze Schöpfung. Zwei Stellen, beide im ersten Kapitel. Zuerst Vers 3, Kapitel 1, Vers 3. Hier ist von Jesus, dem Sohn, die Rede, welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist und das genaue Abbild seines Wesens und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Ist soweit. Alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Darüber sprachen wir schon in diesen Tagen, als wir vom Wort, vom Reden Gottes sprachen. Aber jetzt möchte ich herausstellen, dass dieser Ausdruck bedeutet, dass Jesus Macht hat. Damals sagten wir, wie er mit der Welt umgeht, dass er es mit seinem Wort tut. Jetzt, dass er dadurch mit Macht über die Schöpfung herrscht. Jesus braucht nur ein Wort zu sprechen und er ist es, der es getan hat. Es werde Licht und es wird sofort Licht. Er spricht und es entsteht. Aus dem, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 11, Vers 3, das nicht gesehen war, das wir nicht sehen. Wir sind also angewiesen auf den Glauben an das, was Gott berichtet. Gott hat gesprochen, genau der Sohn, und es entstand. Aber nicht nur bei der Entstehung hat Jesus gesprochen. Hier sagt er, Jesus trägt immer noch die ganze Schöpfung mit seinem Wort. Die Schöpfung besteht also nicht von selbst in sich. Es sind also nicht die sogenannten Naturgesetze, wobei der Physiker heute sich geniert, von Gesetzen zu sprechen. Es sind einfach Konstanten, das heißt, man beobachtet, dass es meistens sich so verhält. Aber es muss nicht so sein, sagt er. Das hat er auch schon inzwischen festgestellt. Das heißt, die Natur hat nicht die Tragkraft in sich selbst. Sie wird getragen. Es ist Gott, der Sohn, der die Sterne in ihren Bahnen behält, dann aber auch aus diesen Bahnen herausgleiten lässt, wenn er es will. Er trägt und er lässt fallen, so wie er will. Er herrscht über die ganze Schöpfung. Und damals sagte ich, als wir davon sprachen, dass das sehr praktische Bedeutung für uns hat. Wir dürfen wissen, dass unsere Umwelt in seiner Hand ist, sogar das Wetter. Vers 12. In Kapitel 1, Vers 12 heißt es, du wirst sie, das heißt die Welt, die Himmel, du wirst sie, wie man es mit einem umgeworfenen Kleidungsstück tut, aufrollen. Und sie werden verändert werden. Das ist Jesus. Jesus wird einmal das Weltenall nehmen, wie man es mit einem damals umgeworfenen Kleidungsstück tut, wird es aufrollen und verändern. Das heißt, es entsteht eine neue Welt, wahrscheinlich aus den Kleinstteilen der alten Welt, wie Petrus das andeutet. Er sagt im Griechischen, die alte Welt wird zergehen, atomisieren. Und wenn das Neuwerden des Körpers des Menschen ein Modell ist, und das ist sehr wahrscheinlich, weil der Körper des Menschen ja zu dieser physikalischen Schöpfung gehört, die dann neu gemacht wird, der Körper des Menschen wird neu gestaltet, sodass er in der zweiten Welt, die Gott schafft, leben kann. Und wenn das ein Modell ist, dann heißt es, dass Gott aus Kleinstteilen die neue Schöpfung wieder erschaffen wird, nicht aus dem Nichts. Aber das tut Jesus. Er verfügt darüber. Das heißt, zusammenfassend, Jesus, der Sohn Gottes, teilt die Herrschaft Gottes über die Schöpfung, verfügt über ihre Entstehung, verfügt über ihr Bestehen und verfügt über ihr Vergehen. Er ist es, der die ganze Welt in seiner Hand hält. So singen wir auch in einem Lied. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns selbst, wir die kleinen Wesen, ihm uns ganz anvertrauen. Das ist ein Trost. Aber wir gehen weiter. Die zweite Aussage. Jesus Christus ist Herr unseres Heils. Er ist Herr der ganzen Schöpfung unserer näheren und weiteren Umwelt. Und er ist im Besonderen Herr unserer Rettung. Einige Schriftstellen desbezüglich. Die Hauptstelle haben wir in Kapitel 2, Vers 10. Es geziemte ihn, das heißt Gott, weswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, den Führer ihres Heils, das heißt Jesus, durch Leiden zu vollenden, das heißt ans Ziel zu bringen. Gott will die, die sich von ihm retten, rufen und retten lassen, ans Ziel bringen. Aber um das zu tun, schickt er ihnen einen voraus, der ihr Herrscher ist. Das griechische Wort hier bedeutet, der Voranstehende, der Hauptmann ist oder der Herr ist, der Bestimmende. Ein Wort, das für Obrigkeitspersonen gebraucht werden kann oder für Offiziere in der Armee. Das sind die Offiziere, die Hauptleute, die Regierenden, die das Sagen haben. Dieser Ausdruck wird von Jesus gebraucht in Bezug auf unser Heil. Er ist es, der unser Heil herbeiführt. Und er bestimmt, wer zum Heil kommt. Er bestimmt, wen er ruft und unter welchen Umständen er gerufen werden darf. Natürlich ist der Ruf weltweit, aber er besteht darauf, dass es nicht durch menschliche Leistung geschieht, sondern ein pures Geschenk bleibt. Und wer so kommen will, der ist gern eingeladen, jeder. Aber Jesus bestimmt das. Er bestimmt, verfügt über unser Heil. Aber wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, dann werden wir auch von ihm gerettet. Es gibt eine Lehre, die sehr verbreitet ist, die besagt, dass wenn man zu Jesus kommt, ihn zunächst als Retter bekommt und später müsste man noch nachholen und ihn als Herrn annehmen. Die Schrift kennt eine solche Aufteilung nicht. Sie macht sehr, sehr deutlich, dass unsere Sünde mit der Rebellion gegen die Herrschaft Gottes entstand und dass da auch der Weg zurück zu Gott liegt. Es gibt keine Versöhnung mit Gott, bevor wir unsere Rebellion aufgeben. Das ist nämlich unsere Sünde. Wie soll ein Mensch zu Gott finden, der ihn nicht als Herrn anerkennt? Das kann nicht sein. Entweder er akzeptiert, dass Gott der Herr ist und er beugt sich vor ihm in Buße, oder er hat ihn gar nicht und auch nicht als Retter. Ich weiß, dass das im persönlichen Leben dann Aktualität erfährt. Aber das ist so in allen Angelegenheiten. Das ist so mit der Heiligung. Das ist so mit der Rechtfertigung. Das ist so mit allen Wahrheiten, glaube ich. Später erfahren wir, was das so richtig bedeutet. Aber der Herr sieht das Herz an. Und wenn jemand sich rufen lässt und von Herzen glaubt und sei es noch so einfach und kindlich und so ein kleiner Glaube, dann nimmt er uns an. Er weiß, wann er echt ist. Und dann nimmt er uns an. Und wenn wir seine Herrschaft grundsätzlich anerkennen, dann ist er bereit, uns zu retten, als bußfertige Sünder anzunehmen. Er ist Herr unserer Rettung. Wie sieht das nun weiter aus, wenn Jesus unser Herr ist in der Rettung? Wir lesen weiter. In Kapitel 2, jetzt die Verse 14 und 15. Weil also die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Das heißt, die Kinder Gottes werden, sind Menschen mit Fleisch und Blut und Gebein. Und weil es sich um solche Wesen handelt, die gerettet werden sollten, hat Gott es für wichtig gefunden, dass der uns rettet und an unserer Stelle den Zorn Gottes trägt, dass er auch Fleisch und Bein und Blut bekommt. Deshalb ist Gott Mensch geworden, hat er Menschengestalt angenommen. Weil also die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, nahm auch er in gleicher und, das ist angedeutet im griechischen Wort, uns nahekommender Weise, Jesus kommt uns nahe in Bethlehem, an denselben Teil, das heißt an Blut und Fleisch. Damit, wozu? Damit er durch den Tod, das heißt, damit er sterben könnte, und durch diesen Tod den außer Kraft setzte, der die Macht des Todes hat, das heißt, den Teufel. Jetzt sollen wir diesen Vers nicht missverstehen, nur diese Aussage. Der Schreiber will nicht sagen, dass der Teufel alle Macht über den Tod hat. Das wäre nicht biblisch. Gott behält sich das vor. Und Jesus im Besonderen wird in der Bibel als Herr von Tod und Totenbereich genannt. Aber er lässt es zu, dass der Satan etwas, das Gott geschaffen hat, sei es positiv oder auch negativ an Gerichtsvorgängen, er lässt es zu, auch bei der Krankheit, dass Satan solche Einheiten gleichsam benutzt, somit auch den Tod, um Menschen sich hörig zu machen. Und so hat der Satan eine Art Macht über den Tod, weil er Menschen bedroht mit dem Tod. Damit aber jetzt Menschen nicht mehr vor Satan und Tod Angst zu haben müssen, hat Jesus diesen Tod auf sich genommen. Und in der Auferstehung hat er diesen Tod und somit auch Satan besiegt, sodass der Tod für uns, sagt Paulus, keinen Stachel mehr hat. Und wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten und wir können sterben. Und es ist nicht der Teufel, der uns tötet. Es ist der Herr, der uns abruft, sagen wir. Das ist unser Vorrecht als solche, die Jesus kennen. Aber das geschah durch seinen Tod. Jesus besiegt den Satan an zwei Stellen. Zunächst, der endgültige Sieg steht noch bevor. Heute ist Satan immer noch tätig. Er ist nicht gebunden, wie einige Theologen sagen wollen. Nein, er läuft frei herum. Aber sein Schicksal ist besiegelt. Er ist gleichsam an einer langen Leine. Und er kann, wie die Löwen bei dem Pilger Bunyan, er kann nichts ausrichten, ohne dass Jesus es zulässt. Und so können wir gleichsam an ihm vorbei pilgern und er darf uns nicht antasten. Wir brauchen keine Angst vor Dämonen und Satan zu haben. Und dürfen, wie Luther sagen, und wenn in Worms Dämonen wären, wie Ziegeln an den Dächern, ich brauche mich nicht zu fürchten. Sie brauchen keine Angst vor Belastung zu haben. Sie können das Wort sprechen aufgrund der Heiligen Schrift. Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Held, mein Schirm, mein Schild, mein Sieger und ich verlasse mich auf dich, in dir bin ich geborgen und der Satan kann ihnen nichts antun. Ja, sie sagen, aber ich höre es oder ich spüre es. Mag sein. Aber er tut ihnen nichts. Er kann es nicht. Das ist für mich ein großer Trost, zu wissen, dass Satan mir nichts antun kann. Ich bin total geborgen in Jesus Christus. Das ist geschehen, weil Jesus gestorben ist und auferstanden. Was geschah am Kreuz? Als Jesus am Kreuz starb, sagt Paulus, starb er für alle Menschen. In Sonderheit natürlich für die, die ihn später aufnehmen würden, aber grundsätzlich für alle Leute, sodass alle Leute gerettet werden dürfen. Also, der Satan, der Macht bekommen hatte in der Menschheit, verliert jetzt juristisch alle seine Bürger. Er ist König. Er ist Gott dieser Welt, sagt die Schrift. Zu Unrecht, aber er hat sich diese Macht, er hat diese Macht an sich gerissen. Aber jetzt, wenn Jesus stirbt, anstelle von uns allen, sterben mit ihm alle Bürger des Königreiches Satans. Und so steht er wie ein König ohne Reich. Halleluja. Wunderbar, nicht? Sie schweigen so. Rufen Sie nicht Halleluja hier? Ja. Dürfen Sie ruhig. Ja. Gott sei gepriesen. Satan ist nicht mehr mein König, wenn ich aus der Macht der Finsternis herausgerissen worden bin, Kolosser Kapitel 1, Vers 13, und in das Königreich seines Sohnes hineinversetzt worden bin. Aber das ist noch nicht das Letzte. Jesus steht auf. Und wenn er aufsteht, trifft er Satan an der sensibelsten Stelle, an der Stelle des Todes. Satan hatte sich eine Höhle, eine Burg gebaut, die Burg des Todes, wo niemand mehr raus konnte. Wenn jemand dort hineingeschleift wurde, kam er nie mehr raus. Jesus, heißt es in Johannes, dürfte 18 sein, ließ sich nehmen, binden und führen. Diese drei Sätze, diese drei Prädikate, die zur Kreuzigung hinführen, beschreiben unsere Geschichte und was Jesus an unserer Stelle hat mit sich tun lassen. Wir wurden gestohlen, genommen, gebunden und weggeführt von Satan. Und jetzt lässt Jesus sich an unserer Stelle, stellen Sie sich mal vor, Satan ist jetzt da, nimmt ihn, er stellt sich zur Verfügung, nimmt ihn, bindet ihn im Garten, und führt ihn ab. Jetzt denkt er wohl, jetzt habe ich ihn. Jesus lässt sich führen in die Höhle Satans. Und dann kommt die große Überraschung. Die Burg wird gesprengt. Und Jesus geht siegreich hervor. Dort, wo Satan am stärksten war, dort hat Jesus seine Macht bezeugt. Satan darf noch rumstehen und wursteln und tun. Er darf noch kämpfen. Und er ist ein Gegner, mit dem zu rechnen ist. Aber wenn wir auf Jesus sehen, brauchen wir keine Angst zu haben. Wir sind Sieger über ihn und alles, was mit Satan zu tun hat. So hat Jesus also am Kreuz und in der Auferstehung Satan überwunden. Er hat ihn besiegt. Das ist das Große. Vers 15. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht oder besser vielleicht Todesangst das ganze Leben hindurch versklavt waren. Wir dürfen heute frei werden. Die nächste Stelle. Wir blättern zurück zu Kapitel 1 wieder. Die Reihenfolge ist ja nicht immer dieselbe. Der Schreiber springt chronologisch hin und her, weil er thematisch vorgeht. Kapitel 1, Vers 3 noch einmal. Jetzt das Letzte in diesem langen Vers. Sich setzte zur Rechten der Majestät in der Höhe. Nachdem Jesus auferstanden ist, fährt er gen Himmel. Er durchstreift die Himmel, heißt es in Kapitel 4, den Raum Satans. Und dann setzt er sich zur Rechten der Majestät als Zeichen, dass er der von Gott anerkannte Sieger ist. Und dort sitzt er. Warum? Weil alles getan ist. Wenn die Tagesarbeit vorbei ist, darf man sich setzen. Und die Tagesarbeit Jesu, in Anführungsstrichen, ist vorbei. Es ist alles vollbracht, er setzt sich. Er regiert heute. Und er hat gesagt, alle Macht ist mir übergeben worden. Er herrscht jetzt als König. Wie sieht das aus? Studieren wir weiter. Verse 8 und 9. Auf der anderen Seite, in Bezug auf den Sohn, sagt Gott im Alten Testament, dein Thron, Gott. Wer spricht? Gott. Gott sagt zu Gott, Gott. Der zweite, das Gegenüber, ist der Sohn. Der Vater spricht zum Sohn, aber beide sind Gott. Sodass Gott sagt, du Gott, dein Thron besteht in alle Ewigkeit. Wenn Jesus gen Himmel fährt, besteigt er wieder seinen Thron und beginnt ein Königreich, eine Herrschaft, eine Königsherrschaft, die in alle Ewigkeit dauert. Mit der Himmelfahrt beginnt diese Herrschaft im Himmel. Und diese Herrschaft übt er heute aus. Wie sieht das aus? Nicht ganz so, wie sich manche das vorstellen möchten. Wir dürfen nicht einerseits von dem, was in der Begegnung mit Jesus Christus, wann wir zu ihm finden, in unserer persönlichen Heilswendung, von diesem, was dort geschieht, dürfen wir nichts abstreichen oder abziehen, subtrahieren und dann später als zweite Erfahrung dann wieder anbieten. Das macht die Schrift nicht. Zweitens, wir dürfen nicht von dem, was Gott sich vorbehalten hat, wenn Jesus wiederkommt und uns dort erst geben will, wir dürfen nicht davon etwas wegnehmen und jetzt schon anbieten wollen. Das ist Königreich Gottes vorweggenommen und ist kein Königreich Gottes. Wir müssen uns nach dem Heilsplan Gottes richten, ganz genau. Also, dein Thron besteht in aller Ewigkeit. Grundsätzlich herrscht Jesus im Himmel, aber wie sieht das aus? Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit. Wann? Als er hier auf Erden war. Als er am Kreuz starb. Deshalb starb er, weil Jesus seinen Gerechtigkeitssinn unter Beweis gestellt hat am Kreuz und für Sünde gestorben ist. Deswegen salbte dich Gott, dein Gott. Gott Dein Gott, der ich bin, der Vater spricht, salbte dich im übertragenen Sinn mit Öl des Frohlockens vor deinen Gefährten. Die Gefährten waren Menschen. Aber jetzt wird ein Mensch, der Gott Bindestrich Mensch war, Mensch, aber Gott zu gleicher Zeit. Er ähnelte den Menschen, aber war ganz anders als andere Menschen. Dieser wird jetzt herausgehoben in der Himmelfahrt und wird auf den Thron gesetzt und neu gesalbt gleichsam. Das heißt, mit Vollmachten versehen für seine Königsherrschaft. Und dies ist eine freudige Königsherrschaft. Warum? Weil sie uns frohlocken lässt, uns jauchzen lässt, dass wir einen solchen gnädigen und starken König haben. Ja? Weiter, Vers 13. Das war schon die Stelle. Oder? Hatte ich schon Vers 13 gelesen? Nein, noch nicht. In Bezug auf welchen der himmlischen Boten sagte er jemals, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir als Schemel deiner Füße hinstelle. Ja. Während dieser Zeit, seit Jesus gen Himmel gefahren ist, wirkt Gott zusammen mit Jesus Christus. Denn Jesus teilt die Herrschaft Gottes. Und so teilen sie sich die Überwindung der Feinde. Gott wirkt zugunsten von Jesus Christus in dieser Welt und ist dabei, die Feinde Gottes zu überwinden. Heute werden sie mit dem Gnadenruf gerufen. Eines Tages, wenn Jesus dann wiederkommt, werden sie mit Macht überwunden werden. Gott ist dabei, aus Feinden Besiegte zu machen. Und so fährt die Königsherrschaft Jesu heute fort. Jede Evangelisation möchte, so beten wir, ein Siegeszug sein, wo Menschen überwunden werden, aber nicht nur zerstört. Nein, das wollen wir nicht. Sie sollen verwandelt werden, umgewandelt werden, eine Herzensverwandlung erfahren und aus Feinden zu Freunden werden. Eine weitere Stelle haben wir in Kapitel 2. Wir beginnen jetzt zu lesen mit Vers 7 in der Mitte. Im ersten Teil wird festgehalten, dass als der Mensch geschaffen war, er ein Wesen war, das nicht so hoch stand als die Engel. Er wurde als ein Wesen geschaffen, das niedriger war. Das bezieht sich auf den Menschen, als er geschaffen wurde. Und dann heißt es, immer noch vom Menschen sprechet, mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn. Und jetzt sorgen Sie dafür, dass Sie eine gute Übersetzung haben. Komma oder Punkt. Eins von beiden. Oder Semikolon natürlich. Aber es muss eine Pause sein. Das heißt, wir haben das Ende eines Gedankens. Warum? Weil dies die Geschichte unseres Stellvertreters ist. Der Fleisch und Blut nimmt, unsere Stelle einnimmt, geht diesen Weg, den der Mensch gegangen ist. Indem er Mensch wird zu Bethlehem, wird er niedriger denn die Engel. Aber er wird mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Punkt. Und jetzt kommt lange Zeit nichts. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Der Schreiber sagt vom Menschen, alles unterordnetest du seinen Füßen. Soweit das Zitat und zwar aus Psalm 8. Denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Das ist der Plan Gottes mit den Menschen. Aber der Sündenfall vereitelte diesen Plan. Aber Gott wird nicht zurückgehalten. Er kommt dennoch zum Ziel durch einen Stellvertreter. Er wird jetzt Mensch und jetzt handelt er mit ihm stellvertretend, wie er sonst mit der ganzen Menschheit verfahren wäre. Jetzt ist das die Geschichte von Jesus. Er wird geringer denn die Engel und er steht auf und wird mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir lasen eben davon, das Salböl des Frohlockens aus Kapitel 1, er ist gen Himmel gefahren. Und jetzt ist Gott dabei, alles ihm zu unterordnen. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Nun sehen wir aber noch nicht dem Menschen alles unterworfen, aber wir sehen den, der ein wenig geringer denn die himmlischen Boten gemacht wurde, Jesus, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Den sehen wir heute. Aber es ist ihm noch nicht alles unterordnet. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch im Werden. Aber wenn er wiederkommt, dann wird ihm alles unterordnet, unterstellt werden. Jetzt nach und nach, so wie Menschen sich bekehren. Aber dann mit Macht. Also, Jesus Christus herrscht als König. Aber noch nicht so, wie er es tun wird. Es ist noch manches für unsere Vorstellungen im Argen. Kapitel 4, Vers 16. Das Heil ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht alles so weit. Aber inzwischen dürfen wir persönlich, die wir in Christus sind, einen Vers wie Vers 16 genießen. Lasst uns also mit Freimütigkeit, mit Vertrauen hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Dieser Thron ist nicht der Thron eines Despots. Er ist ein König, der darauf sitzt, aber ein vollkommen gnädiger, die Verkörperung selbst der Liebe und Gnade. Und er offeriert seine Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe im Voraus. Heute Barmherzigkeit und wir dürfen aufspeichern gleichsam. Herr, ich komme dann und dann in die Schwierigkeit. Kannst du schon vorbereiten? Durchaus. Ich gehe voran. Und dann darf uns Gnade zu rechtzeitiger Hilfe im Voraus garantiert werden. Wir dürfen also wissen, die Vergangenheit ist geklärt. Die Gegenwart ist in der Hand des Herrn, in der Barmherzigkeit des Herrn. Und die Zukunft ist auch schon mit Gnade versehen. Wir kommen zum dritten Satz. Gott bestimmt die Kraftwirkung in seinem Reich. Das heißt, das Maß an Kraftwirkung. Dazu gehen wir wieder zurück zu Kapitel 2, den Versen 3 und 4. Wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung missachten, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn nahm? Jesus war der Erste. Und uns von denen bestätigt wurde, die ihn hörten. Von wem bestätigt? Er sagt es gleich. Wobei Gott mitzeugte durch Zeichen und auch durch Wunder und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jesus hat verkündet, dass dann gleichzeitig Gott mit Zeugnis gegeben hat, das wissen wir. Das braucht er hier auch nicht zu sagen. Johannes spricht davon, dass übernatürliches Eingreifen in den Verlauf der Natur den Dienst von Jesus begleitet hat, als Hinweis darauf, dass einer hier am Sprechen war, der mehr denn Gott war. Aber damit, wenn Jesus im Himmel ist, damit diese Botschaft sofort als die göttliche Botschaft erkannt wird, sorgt Gott dafür, dass wenn die Apostel, die ihre Botschaft direkt von Jesus bekamen, wenn die verkünden, dass dieselben Zeichen geschehen, sodass man diese Botschaft als die Botschaft von Jesus identifiziert. Und man merkt, der, der dieses im physikalischen Raum ist, der spricht, was die Apostel hier sagen. Botschaft und Kraft stimmen überein. Jedes für sich hat nicht so viel Wert. Besonders die Zeichen, die besagen rein nichts, wenn keine Aussage da ist. Sie könnte so genauso Zeichen einer falschen Botschaft sein, und das geschieht auch. Aber in diesem Fall, wenn die Apostel die Wahrheit sagen und dann diese selben Apostel gute Taten tun, übernatürliche Taten, dann sehen die Menschen, hier ist eine Korrespondenz, diese Botschaft ist eine göttliche Botschaft und ihr Gewissen muss es übrigens auch bezeugen. So haben wir verschiedene Faktoren. Das Gewissen, der Heilige Geist, wie Jesus in Johannes 16 sagt, im Menschen, diese Wunder, die man sieht, die Botschaft, alles bezeugt davon, dass dieses Evangelium Gottes Botschaft ist. Es war ja immerhin doch etwas anders als die bisherige jüdische Botschaft. Sie war im Alten Testament bezeugt worden und die ersten Boten weisen immer wieder darauf hin. Aber sie war doch so stark anders, dass man sich fragte, ist dies wirklich biblisch? Und so hat Gott gezeigt, dass dies eine biblische Botschaft war. Aber wir stellen fest, das sagt der Hebräerschreiber in der Vergangenheitsform. Er sagt das nicht in der Gegenwartsform. Das ist schon geschehen. Offenbar geschieht das nicht zu seiner Zeit in dieser verbreiteten Weise. Nicht, als ob Gott nicht jede Zeit ein Wunder tun könnte. Aber er ist nicht, das ist nicht seine Gewohnheit, auf diese Art und Weise die Schöpfung zu lenken. Die Regel ist, dass er mit seinem Wort, immer ist es übernatürlich, die Entstehung ist übernatürlich und das Bestehen der Schöpfung ist übernatürlich. Gott, Jesus Christus, lenkt die ganze Schöpfung mit seinem Wort. Dass sie da sitzen bleiben können und der Stuhl nicht untergeht, das ist, weil Jesus spricht. Es sei so. Seien wir dankbar. Ja. Denn wenn sie Physiker werden, würden sie wissen, sie hängen da in der Luft. Ja. Das kann man atomisieren, das ist praktisch nichts. Ja. Wenn sie mal die Moleküle sich anschauen, das ist eine Menge Luft dazwischen. Ja. Aber Jesus hält diese ganzen Formen, Molekülformen, und auch die Kleinstteilchen, die Atome, Neutronen und so weiter, das hält er alles in ihren Bahnen ihrer Form, sodass ich meine, ich sitze stabil. Ja. Aber ich bin hier nur Kraft des Wortes Gottes. Das ist alles übernatürlich. Das Natürliche ist immer übernatürlich. Schreien wir nicht so stark nach Wundern, wir haben genug davon. Seien wir dankbar. Es gibt eine ganze Anzahl von sehr undankbaren Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem, was da ist. Und im Übrigen kann niemand von uns ein Wunder herbeiheischen. Niemand von uns. Niemand von uns kann es bestimmen. Das hat Gott in der Hand. Deshalb wollen wir etwas ruhiger werden an dieser Stelle, wenn die ganze Welt, die Christenwelt, ruft, es müsste anders sein. Der Herr baut seine Gemeinde. Und wollen wir vorsichtig sein, dass die Wahrheit nicht kompromittiert wird. Denn meistens ist das leider so. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Aber in den meisten Stellen geht es um die Wahrheit und die Leute merken es nicht. Gottes Kraft wird nicht verschwendet. Er handelt, wie und wann er will. Und das müssen wir ihm überlassen. Dabei müssen wir aber feststellen, in Kapitel 11 heißt es, gegen Ende des Kapitels, was soll ich noch sagen? Und dann nennt er einige Namen, Barak, Simson und so weiter. Menschen, die Großes erlebten, Königreiche überwanden und so weiter, Verheißungen entgegennahmen in dieser Welt. Nicht die letzte Verheißung. Und dann wird von Wundern erzählt, großen Taten. Und dann heißt es in der Mitte eines Verses, dürfte da etwa, ist es 36, ich weiß nicht genau, mitten im Vers heißt es, andere aber. Wollen wir das nie vergessen. Gott handelt, wie er will. Und Paulus sagt, in unserer Zeit ist das ein Charisma, eine Gnadengabe. Wenn jemand geheilt wird, kann das ein Handeln Gottes sein. Aber das ist nur eine Form des Handeln Gottes. Die andere Form ist, dass er in der Krankheit, in der Not, siegreich hindurchführt. Alles Geschenk, alles persönliche Führung. Das Seufzen wird uns nicht genommen. Auch nicht das Seufzen in der Seele. Auch nicht das Seufzen in der Seele. Und meine lieben Freunde, Vorsicht mit dem Thema innere Heilung. Wird sehr viel Konfusion gemacht in Büchern. Wir verwechseln da zu schnell Vergebung der Sünden und die Folgen der Sünde. Die Folgen der Sünde werden nicht immer behoben. Wir kommen nicht in die Hölle. Das ist eine Folge der Sünde. Das ist klar. Aber die irdischen Folgen der Sünde, die können bleiben. Und sie können immer noch Schmerz empfinden über Vergangenheit, in der Kindeszeit, über schweren Leiden vom Elternhaus und so weiter. Das ist keine Sünde. Und darüber brauchen sie kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn Jesus diese Schmerzen in der Psyche nicht wegnimmt, dann ist das seine Sache. Meine Sache ist zu wissen, meine Sünden sind mir vergeben, Jesus hat sie getragen und übrigens, ich bin auch bereit zu vergeben, wo mir etwas angetan war. Und wenn das klar ist, dann bin ich bereit, ob Jesus mir die Not nimmt oder mir sie belässt und mir aber durchhilft. Er trägt und trotz dieser immer wieder aufkommenden Leiden und Schmerzen brauche ich die Liebe zu ihm nicht fahren lassen und den Glauben an ihn nicht preisgeben.